In Deutschland hat eben die Insolvenz immer noch ein Stigma. Es ist negativ behaftet. Das ist sicherlich auch ein Thema, was ich, seit ich in diesem Beruf unterwegs bin, versuche, immer wieder meinen Gesprächspartner zu vermitteln, dass man der Insolvenz vielleicht auch eine Chance geben sollte.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Shift Happens, dem Norderntech-Podcast für Transformationshelden und alle, die es werden wollen. Wir sprechen über Beratung, spannende Karrierewege, Höhen und Tiefen und natürlich Transformation. Mein Name ist Christian Kuhs und ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Auf geht's! Herr Dr. Döhm, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank.
Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Wir haben tatsächlich zunächst einen Remote-Podcast geplant gehabt und dann haben wir gesagt, kurzfristig, so nah wie wir hier im Rheinland beieinander sitzen, können wir uns auch persönlich treffen. Bei Ihnen direkt
trotz Corona und Corona-konform.
Und Corona-konform vor allem, genau. Ich glaube, wir haben 2 Meter Abstand hier. Das machen wir jetzt bei Ihnen hier in Langenfeld, bei Ihnen im Büro. Und Rheinland ist ein gutes Stichwort. Die sind in München-Gladbach geboren, haben in Köln Betriebswirtschaft studiert und dann eine ereignisreiche Wirtschaftskarriere hinter sich gebracht, bis sie 2003 Döhm Consulting gegründet haben. Jetzt kommen wir zu Döhm Consulting und auch ihrer Wirtschaftskarriere, ich sage mal gesagt, ihrem Leben vor der Beratung, nochmal genauer gleich. Aber zu Beginn die obligatorische Frage für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer sind Sie und worum geht es hier bei Döhm Consulting?
Also, mein Name ist Hans-Peter Döhm, das haben Sie jetzt schon gehört, bin jetzt schon 63 Jahre alt. Manchmal mag ich das selber nicht glauben, aber es ist schon so. Habe tatsächlich noch vor Bachelor- und Masterzeiten meinen Diplomkaufmann an der Universität zu Köln gemacht, bin ich auch stolz drauf. Bin verheiratet, leider kinderlos, aber mit vielen Patenkindern, die den Vorteil haben, dass man sie irgendwann wieder abgeben kann.
Sehr cool, gute Aktion.
Lebe mit meiner Frau in Langenfeld, da wo ich auch arbeite, und habe es meiner Frau auch zu verdanken, weil sie nämlich überzeugte Langenfelderin ist, in Langenfeld geboren wurde. Und ich sozusagen dann als Zugereister hier heimisch geworden bin, mich mittlerweile aber auch sehr heimisch fühle und auch ehrenamtlich in der Stadt engagiere.
Perfekt. Ich habe es eben schon gesagt, das Leben vor der Beratung. Bei Ihnen ist es tatsächlich das Berufsleben vor der Beratung. Sie haben vor ca. 18 Jahren Ihr Beratungsunternehmen mit Mitte 40 gegründet und hatten davor eine lange erfolgreiche Wirtschaftskarriere hinter sich, die Sie an diese Stelle geführt hat. Das ist nicht der typische Einstieg in die Beratung. Von daher finde ich das sehr, sehr spannend. Was ist in dieser ersten Hälfte Ihres Berufslebens passiert?
Ja, es war eigentlich eine sehr spannende Zeit. Ich hatte das große Glück, als ich 83 meine Erstanstellung nach dem Examen suchte, konnte ich mir in der Tat es aussuchen und habe mich am Ende des Tages für die Strabag Bau AG entschieden, so hieß sie damals. Börsennotiert, gehörte mehrheitlich zur Familie Wehrhahn aus Neuss, eine bekannte industriellen Familie, ähnlich so wie Grillo oder Oetker im Rheinland. Und habe mich eigentlich nicht für das Unternehmen entschieden, sondern für meinen Chef, weil man suchte damals einen Assistenten des Vorstands und mein Chef war promovierter Jurist, damals mit Anfang 40 der jüngste Vorstand im Strabag-Konzern und der mich auch dann die ersten 2 Jahre genervt hatte, jeden Abend, wenn man mit ihm zusammen war, ob ich nicht auch noch promovieren wollte.
Die beiden Buchstaben.
Und irgendwann habe ich den Widerstand dann aufgegeben, habe es in der Tat gemacht. Ja, und dann habe ich eigentlich die Karriere klassischerweise durchlaufen, vom Vorstandsassistenten zum Finanzvorstand der größten Tochtergesellschaft. Und ja, das hat sehr viel Spaß gemacht. Es war ein tolles Unternehmen, sehr erfolgreiches Unternehmen. Wir hatten tolle Mitarbeiter. Ja, dann hatte ich das große Glück, den Mauerfall zu erleben, die Wende. Wir haben mit einem unserer Unternehmen die Berliner Mauer recycelt, was
ein Prestigeprojekt, kann man sagen.
Ja, und damals einen tollen Videofilm gedreht, der hieß Aus Mauern, die trennten, machen wir Wege, die verbinden, weil das Recyclingmaterial wieder in den Straßenbau ging.
Würde man das noch finden online?
Ich denke ja. Auf jeden Fall habe ich noch Mauerpickel zu Hause und auch im Büro, die in Plexiglas eingeschweißt sind. Ich denke schon, dass es das Video noch zu sehen gibt, ja. Danach gab es eben nach 13,5 Jahren Strabag Bau AG, gab es eine nicht geplante Veränderung, die sich mehr oder weniger durch den Zufall im Rahmen eines Verkaufs einer Tochtergesellschaft ergeben hat. Und dann bin ich noch mal für gut 5 Jahre zu einem großen Industrierecycler gewechselt, börsennotiert. Das war natürlich auch toll, nachher CFO eines börsennotierten Unternehmens. Damals noch im MDAX, ich glaube, heute gibt es das Segment gar nicht mehr. Aber war auch eine tolle Geschichte mit Publizitätspflichten, mit Hauptversammlungen, mit Roadshows, Pressemitteilungen, Terminen. Das war schon eine spannende Zeit und ja, hat auch sehr viel Spaß gemacht.
Klingt jetzt aber nicht so, als wäre damals der Track in Richtung Beratung schon vorgeplant gewesen, oder?
Nein, überhaupt nicht. Das kam eigentlich, wie soll ich mal sagen, aus einer Mischung von Zufall und Frustration. Warum? Das Unternehmen, für das ich zuletzt gearbeitet habe, wurde dann mehrheitlich verkauft an eine Investorengruppe. Über die hätte Herr Müntefering später mit Recht den Begriff der Heuschrecken fallen lassen dürfen. Ja, und das macht es also uns Vorständen sehr schwer, da seriös und erfolgreich arbeiten zu können. Und deshalb haben wir uns entschieden, nach einem halben Jahr unsere Mandate niederzulegen. So, und damals war ich halt ziemlich gefrustet, was solche Aktionäre mit armen Vorständen machen können.
Dann sind Sie ausgestiegen und haben eine Beratung gegründet. Warum war es dann nicht Roland Berger, Dröge oder eine Big Four?
Ja, gute Frage. Das hatte ich nie auf dem Schirm. Ich glaube, ich wurde damals sehr getrieben von der Unabhängigkeit. Ich war jetzt im Prinzip durch diese abhängige Situation als Vorstand in eine Ecke manövriert worden, wo ich sagte, das soll dir eigentlich nicht wieder passieren.
Da waren Sie gebrandmarkt dann, ne?
Genau, ja. Ich war gebrandmarkt, gebranntes Kind und habe gesagt, egal was ich mache, im Mittelpunkt dessen muss aber insbesondere die Selbstständigkeit, die Unabhängigkeit stehen. Ja, ich wollte unabhängig sein, selbstständig sein und deshalb hatte ich das nie im Fokus.
Kann ich sehr gut nachvollziehen, was Sie da gerade sagen. Jetzt sind Sie aus der Wirtschaftskarriere rausgegangen, wahrscheinlich mit einem ziemlich fundierten Wissen, was so strategische Themen angeht. Ich glaube, M&A haben Sie begleitet, auch Restrukturierungs-Touchpoints gab es damals schon. Was war so die Zielrichtung 2003 für Dömen Consulting, kann man das sagen?
Ja, ich sage mal ganz offen, es gab ja schon einen gut besetzten Beratermarkt in Deutschland. Man wartete sicherlich nicht auf einen weiteren Berater, Hans-Peter Dömen. Deshalb habe ich lange überlegt, wie ich mich eigentlich differenzieren kann von den vielen guten oder weniger guten Beratern, die es schon im Markt gab. Und habe einfach reflektiert, was ich in den 20 Jahren gelernt habe und was ich auch bewiesen habe, dass ich es kann. Und dann war relativ schnell klar, dass ich mich eben mit Unternehmen beschäftigen möchte, die in Sondersituationen waren. Sondersituationen, so wie ich sie erlebt habe, zu schnell gewachsene Unternehmen, Unternehmen, die vielleicht Nachfolgeprobleme haben, Unternehmen, die wirtschaftliche Probleme haben, sodass ich relativ schnell gesagt habe, das wird der Fokus eigentlich meiner Beratung sein. Ja. Und der zweite Punkt, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Thema. Ich hatte niemals den Ehrgeiz, mein Geld mit Konzepten oder mit Papier zu verdienen, sondern ich hatte eher meinen Ehrgeiz, wieder richtig operativ zu arbeiten. Ja, also so richtig hands-on. Ja, je schwieriger die Situation, desto lieber und desto tiefer man einsteigen kann, umso besser. Sodass ich gesagt habe, also das Thema hands-on und vor Ort arbeiten, das ist mir ganz wichtig. Und da ich es eben einige Jahre gemacht habe, ich habe vorhin schon gesagt, CFO einer börsennotierten Gesellschaft, da wusste ich eben auch, was Haftungsrisiken eines Organs sind. Ich kannte die Haftungsrisiken, ich wusste mit ihnen umzugehen und habe von Anfang an auch gesagt, im Unterschied zu vielen anderen Beratern bin ich eben auch bereit, in die Organstellung zu gehen und Haftung zu übernehmen, was eben in vielen Fällen gerade in der Sanierung sehr hilfreich ist.
Mittlerweile gibt es andere Dienstleistungen im Beratungsbereich und Sie sind im Grunde ja von der Wirtschaftskarriere gekommen, wo eigentlich der Bezug zum Interim-Management wahrscheinlich auch der noch näherliegende war. Jetzt gibt es beim CRO wahrscheinlich das ein oder andere an Beratungs- und Fach-Know-how, was man mit Sicherheit braucht, aber wahrscheinlich auch einige andere Komponenten, die dazugehören, die vielleicht ein Standardberater nicht so sehr mitbringt. Was sind die Erfolgsfaktoren? Worauf kommt es an beim CRO aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, gute oder weniger gute CROs zeichnen sich insbesondere durch die Soft Skills aus. Man braucht, glaube ich, sehr viel Empathie und sehr viel Fingerspitzengefühl, weil sowohl das Management, auf das man in Sanierungsfällen stößt, ist sehr dünnhäutig und ich sage mal die Belegschaft erst recht. So, und man muss es sehr früh schaffen, im Prinzip das Management aus der Verteidigungssituation herauszuholen, ja. Weil wenn man das Management fragt und gewisse Themen anspricht, dann kommt meist eine Verteidigungssituation, die heißt, ja, das haben wir auch gesehen, aber. Ja.
Sie kommen unweigerlich auf die Fehler des Managements wahrscheinlich.
So ist es. Ja. So. Und da muss man einfach das Fingerspitzengefühl haben. Und ich sage sehr oft, ich bin weder die Inquisition, noch bin ich ein Staatsanwalt, sondern ich versuche jetzt einfach nach vorne zu blicken. Ja. Das, was zurückliegt, kann ich nicht mehr ändern und da kann ich auch nicht mehr helfen. Aber ich kann gemeinsam eben mit den Mitarbeitern, mit den Kollegen, kann ich versuchen, das Unternehmen nach vorne wieder richtig aufzustellen. Und das ist das Entscheidende. Und deshalb, ja, man muss verstehen, wo die Ursachen lagen, warum das Unternehmen in die Situation kommt. Aber es macht keinen Sinn, allzu viel Ehrgeiz darauf zu verwenden, wer was wann wie vielleicht verbockt hat. Sondern man muss einfach sehen, dass man mit der Situation, die man vorfindet, schnellstmöglich Lösungen aufzeigen kann und nach vorne gucken. Der Blick zurück hilft an der Stelle nicht weiter.
Das typische Engagement bei Ihnen, wenn man den CV sich ein bisschen anguckt, sind so 6 Monate, 12 Monate, 18, manchmal 24 Monate. Länger üblicherweise nicht. Gibt es bei Ihnen sowas wie den First 10 Days, First 30 Days Plan? Was machen Sie, wenn Sie ankommen?
Ja, das ist ein guter Punkt. Das Wichtigste ist meistens am ersten oder zweiten Tag, will ich natürlich den Betrieb sehen, das Unternehmen sehen, will verstehen, was wir machen. Ja, und am Ende des Tages muss man ja das Geschäftsmodell in Gänze verstehen können. So, das ist, glaube ich, extrem wichtig.
Wenn das heißt, Sie gehen wirklich vor Ort in Filialen zum Beispiel?
Absolut. Also ich lege auch großen Wert darauf, dass ich dann einen festen Arbeitsplatz bei meinem Kunden habe. Idealerweise neben den anderen Geschäftsführern oder Vorständen. Also ich möchte schon sehr nah am Zentrum des Unternehmens sein. Mhm. Und dann gehe ich natürlich ins Unternehmen, lasse mir die Produktion zeigen, die Lagerwirtschaft zeigen. Vielleicht, je nachdem, wenn es drauf ankommt, ist ein Handelsunternehmen. Ist natürlich ganz extrem wichtig, mal durchs Lager zu gehen, sich die Bestände anzugucken, sich mit dem Sortiment auseinanderzusetzen. So, der nächste Schritt ist eigentlich die Konsequenz daraus zu sagen, okay, wenn die Liquidität sehr angespannt ist, muss man sehen, verbrennen wir irgendwo Cash? Gibt es Liquiditätsabflüsse, die man unmittelbar oder zumindest kurzfristig stoppen kann? Das ist dann der nächste Schritt. Dazu beschäftigt man sich dann eben mit den üblichen betriebswirtschaftlichen Kennziffern, um sich da letztlich auch einen Überblick zu verschaffen. So, und wenn ich, sagen wir mal, das Geschäftsmodell verstehe, die wichtigsten Zahlen aufgearbeitet habe, dann fängt eigentlich die Arbeit richtig an. Und die fängt dann meistens mit ganz, ganz vielen Gesprächen an. Mit den Kollegen, mit den Abteilungsleitern, mit den Mitarbeitern, mit den Betriebsräten, sofern welche da sind. Ja, weil ich glaube, das ganz Wichtige ist eben in der Situation, dass die Mitarbeiter insbesondere Gehör finden. Ja, und ich höre es immer wieder, egal ob das Betriebsräte sind oder ob es eben normale Mitarbeiter in Anführungszeichen sind. Schön, dass sich einer mal mit uns unterhält. Schön, dass einer mal Zeit hat, uns zuzuhören. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Mhm. Ja, sie sind so gefrustet, sie mussten in der Vergangenheit vielleicht schon auf Weihnachtsgelder verzichten, auf Urlaubsgelder verzichten, unbezahlte Überstunden machen. Und immer wieder kam irgendjemand und hat gesagt, das müsst ihr jetzt nochmal machen und dann wird es besser. Aber es wurde da nicht besser. Das heißt, ich muss jetzt sehr schnell Vertrauen schaffen.
Vertrauen aufbauen.
Ich brauche auch sicherlich ein bisschen Vorschuss, Vertrauensvorschuss. Und dann muss ich aber auch ganz schnell, und das ist extrem wichtig, und das ist der nächste Schritt, auch Dinge verändern. Ja, die Leute müssen erkennen, dass ich tatsächlich nicht nur rede, sondern auch handle. Wenn einem das gelingt, in den ersten Wochen den Leuten das Gefühl zu geben, da passiert jetzt doch was anderes, da ist eine andere Arbeitsweise, ist ein anderes Vorgehen als bei den vielen Vorgängern, dann hat man schon halb gewonnen, dann hat man die Leute mitgenommen. Und das ist das Entscheidende. Ich kann natürlich auch als CIO keine Sanierung alleine machen. Ja, ich brauche die Kollegen, ich brauche die Mitarbeiter und das ist wichtig, die zu überzeugen, dass es sich nochmal lohnt zu kämpfen und dann ist eigentlich auch eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit gegeben.
Mir kommt gerade die Assoziation vom neuen Trainer im Abstiegskampf, die drängt sich gerade für mich auf. Der Unterschied aus Ihrer Sicht zwischen dem, was ein Berater schaffen kann und was ein CRO schaffen kann, was ist das im Kern?
Ja, natürlich ist es so, als CIO, als Organ kann ich natürlich auch Dinge umsetzen und veranlassen. Als Berater kann ich Empfehlungen aussprechen. Ja, natürlich gibt es den Mittelweg. Es gibt den Generalbevollmächtigten, der auch über entsprechende Vollmachten verfügt. Aber ich glaube, es ist auch im Außenverhältnis wichtig. Denken Sie daran, ich muss natürlich häufig mit Lieferanten verhandeln. Ja, ob ich überhaupt weiter beliefert werde oder ich muss die Zahlungskonditionen verhandeln. Das gelingt natürlich besser, wenn mein Gegenüber auch weiß, er redet auch mit einem Geschäftsführer oder einem Vorstand.
Ja.
Ja, also wenn er nur mit einem Berater redet, dann ist es ja auch so, wir können die Dinge auch gar nicht finalisieren. Ich kann dann versuchen, ein Verhandlungsergebnis zu erzielen, gehe dann wieder zur Geschäftsführung, schlag das vor, ja, und dann sagt die Geschäftsführung entweder ja oder sie sagt nein. So, und unglücklich ist natürlich, wenn sie nein sagt, dann drehen wir wieder eine Schleife. Also von daher, glaube ich, ist es wichtig, dass ich tatsächlich entscheiden kann und dass ich dann natürlich eben auch dafür gerade stehen muss, was ich entscheide. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Können Sie in diesen Situationen auch Sündenbock für unpopuläre Entscheidungen sein, die man ein oder zwei Jahre lang wirklich dann durchdrücken muss?
Ja, ich sag mal, Sündenbock hört sich jetzt ein bisschen dramatisch an. Ja, aber grundsätzlich haben Sie natürlich recht. Es ist ja auch manchmal gewollt. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt. Es gibt Gesellschaften, die wollen den CAO nicht unbedingt in der Organstellung haben, sondern sie wollen den CAO als Generalbevollmächtigten haben, weil sie die bisherigen Organe im Außenverhältnis nicht unnötig belasten wollen. Mhm. Es kann ja durchaus sein, dass die wirklich einen prima Job gemacht haben. Man kann ihnen gar nichts vorwerfen. Und es sind Dinge passiert, die sie gar nicht zu verantworten hatten, die sie nicht beeinflussen konnten. Und das Unternehmen ist halt in eine Situation gekommen, wo es eben nicht mehr weiterging. So, das heißt ja nicht, dass die eben, wenn diese Situation überwunden ist, wieder einen guten Job machen können. Yeah. Und deshalb glaube ich, ist es ganz gut, in so einer Situation die Organe nicht mehr zu belasten als nötig. So, und natürlich ist es so, dass es dann einfacher auch ist, wenn man weiß, das Management bleibt an Bord, dass dann eben ein Sanierungstarifvertrag eben nicht vom Management, sondern von mir verhandelt wird. So, um dann in der Tat zu sagen, okay, ja, derjenige muss jetzt die negativen Entscheidungen treffen. Dafür ist er ja auch da und das tut er dann auch. Und damit gerät man natürlich ein bisschen tatsächlich in so eine Situation Bad Boy. Ja, aber das ist an der Stelle auch gewollt.
Ja, ist Teil des Jobs wahrscheinlich.
Das Wichtigste ist, glaube ich, dass man auch in diesen schwierigen Situationen sehr fair und ehrlich mit den Menschen umgeht. Ich weiß, meistens beginnt es ja mit einer Betriebsversammlung, ich werde vorgestellt. Und eigentlich sage ich in jeder Betriebsversammlung was ganz Wichtiges auch, dass ich keine Wunder vollbringen kann, das ist klar. Ja, also ich sage immer so schön, meine Vornamen, Hans-Peter, hat die Initialen von Harry Potter, aber zaubern kann ich leider auch nicht.
Ja. Sehr gut.
So, aber ich werde immer ungeschminkt die Wahrheit sagen, ja, und ich werde keine Versprechen machen, die ich nicht halten kann. Und ich glaube, das ist eben ganz wichtig. Und das ist ja gerade die Situation in schwierigen Fällen, dass das Management häufig dazu neigt, die Kommunikation auf ein Minimum zu reduzieren, manchmal sogar Vogel-Strauß-Politik. Und das hilft gar nicht. Ich glaube, gerade in der Krise muss man extrem viel offen und ehrlich kommunizieren.
Ja.
Das ist extrem wichtig.
Stichwort Liquidität und Organstellung. Können Sie mir einen Crashkurs geben, wenn es um Haftungsfragen in Organschaft geht?
Ja, natürlich. Ich sag mal, es gibt eigentlich das Wichtigste ist im Moment, wenn Sie ins Unternehmen kommen, zu erkennen, ob Sie noch zahlungsfähig oder zahlungsunfähig sind, ob Sie in der Insolvenzantragspflicht sind oder nicht. Mhm. Das ist das Wichtige. Und jetzt gibt es ja den Paragraph 15 in der INSO mit dem relativ neuen 15b, der den alten 64 GmbH-Gesetz abgelöst hat. Das heißt, wenn ein Unternehmen in wirtschaftlichen Schwierigkeiten ist, dann muss der Vorstand sehr genau darauf achten, welche Zahlungen noch geleistet werden dürfen und welche nicht. Und ich glaube, wenn man das weiß, dann kann man auch ausschließen, selbst wenn es dann doch zum Insolvenzantrag kommt, dass der Insolvenzverwalter dann später keine wirklichen Ansprüche geltend machen kann, weil man sich völlig korrekt verhalten hat, das gezahlt, was man als ordentlicher Kaufmann hätte zahlen dürfen und nicht mehr und nicht weniger. Und dann kann man auch den Insolvenzantrag eben guten Gewissens entgegensehen.
Ja.
Und eines an der Stelle ist mir jetzt, weil wir es gerade sagen, auch nochmal extrem wichtig. Sie wissen auch, in Deutschland hat eben die Insolvenz immer noch ein Stigma. Es ist negativ behaftet. Das ist sicherlich auch ein Thema, was ich, seit ich in diesem Beruf unterwegs bin, versuche immer wieder meinen Gesprächspartner zu vermitteln, dass man der Insolvenz vielleicht auch eine Chance geben sollte. Man muss einfach ganz objektiv sehen, dass die Insolvenz unter gewissen Rahmenbedingungen einfach die beste Sanierungsalternative ist. Ja, und auch der Staruk, der jetzt letztlich ja seit dem 01.01. in Kraft tritt, ist leider durch die letzten Änderungen, die noch im Gesetz stattgefunden haben, auch nicht so flexibel, dass man sagen kann, das ersetzt ein Insolvenzverfahren nahtlos, sondern es gibt eben Möglichkeiten, die Beendigung von Verträgen, der Eingriff in Arbeitnehmerrechte, die halt außer insolvenzlich eben nicht möglich sind. Dafür brauche ich halt ein Insolvenzverfahren. So, und ich glaube, es ist wichtig, dass Unternehmer verstehen, wenn sie eben einen Insolvenzantrag stellen müssen und auch dazu ihnen geraten wird, das zu tun, weil es die beste Lösung ist, dass man da nicht verzweifelt und sagt, jetzt bin ich als Unternehmer gescheitert, der Konkurs alte Ordnung. Ja, früher war der einen Konkursantrag stellen musste, war fast geächtet in seinem Dorf. Ja, der durfte dann nicht mehr sonntags nach der Kirche zum Frühschoppen gehen, sondern das war so ein Stigma und davon müssen wir einfach wegkommen. Ja. Also ich will jetzt nicht amerikanische Verhältnisse schaffen, wo es eigentlich zum guten Ton gehört, dass man einmal durch Chapter 11 gelaufen ist. Aber ich glaube, wir müssen in Deutschland an allen Positionen und jeder, der in diesem Bereich arbeitet, muss immer wieder darauf hinweisen, dass eben die Insolvenz nicht das Scheitern, das unternehmerische Scheitern bedeutet, sondern tatsächlich ein objektiv vielleicht bestmögliches Sanierungsverfahren ist.
Kommen wir mal zu Ihrem Team und den Mitarbeitern. Ich habe zum einen gesehen, dass der Benjamin Ringsmeier zum Geschäftsführer ernannt wurde und zum anderen, und das fand ich sehr interessant, ich war überrascht über den flexiblen Umgang mit den individuellen Entwicklungsbedürfnissen in Ihrem Team. Da gab es zwei Abgänge aus 2020, die Sie sehr wohlwollend und positiv kommentiert haben. Ich glaube, im Newsletter ist es mir aufgefallen.
Ja, das ist ein guter Punkt. In der Tat, wir haben zwei Mitarbeiter zum Ende des Jahres verloren. Aber ich sehe es gar nicht als Niederlage, wenn man schon wieder über sportliche Vergleiche soll. Ich sehe es eher so, sie haben eine gute Zeit in der Döhm Consulting gehabt und haben in der Zeit bei der Döhm Consulting für sich selber Alternativen gesehen, die sie vielleicht die nächsten Jahre einmal für sich selber testen wollen, außerhalb der Beratung. Ja, es ist immer schwierig, wenn man Mitarbeiter verliert, in die man auch investiert hat, mit denen man zusammengearbeitet hat. Aber auf der anderen Seite freut man sich eben auch, dass sie diesen Weg gehen, weil es für beide, denke ich persönlich, ein Riesenschritt in die nächste Richtung ist.
Ja.
So, und ich finde, das ist auch ein, wie soll ich mal sagen, auch ein gutes Beispiel dafür, dass die Döhm Consulting sowas auch zulässt und sowas auch fördert. Ja. Ich glaube, das ist ganz wichtig und ist auch ein positives Differenzierungsmerkmal, weil auch wir stehen ja im Wettbewerb. So, ja, und Sie wissen selber, jeder denkt jetzt, der Markt zieht jetzt sehr stark an, Corona-Folgewirkung etc. pp. So, und dann muss man den Mitarbeitern natürlich auch Dinge anbieten, die es vielleicht woanders nicht gibt.
Ja.
Und dazu gehört die Flexibilität, die Weiterbildungsmöglichkeiten, bis hin auch, denke ich mal, zu einem sehr flexiblen Vergütungssystem, was so, glaube ich, auch nicht so oft in Deutschland zu finden ist in der Beraterszene. Und damit versuchen wir eben, uns attraktiv zu machen für junge Leute, die zu uns kommen. Und bisher hat es geklappt. Und wenn es weiterhin so klappt, können wir auch den Weg weitergehen, dass wir dann sagen, nach 3, 4, 5 Jahren, dann wollen die Leute vielleicht mal einen anderen Weg einschlagen. Und dann können wir das guten Gewissens tun. Und daran werden wir festhalten.
Das finde ich sehr gut. Ich glaube, es hat ein bisschen was mit der Größe zu tun hier bei Ihnen, aber auch mit der Unternehmenskultur. Und ich glaube, da machen viele Berater Fehler, das von sich zu weisen, anstatt es als Stärke vielleicht sogar zu nutzen im Geschäftsmodell, im Employer Branding zu nutzen. Ja. Ich glaube, es wird ein spannendes Jahr, sicherlich Corona-bedingt, aber auch durch gesetzliche Änderungen, wie Sie dann gerade eben das Starro-Gesetz, aber auch den allgemeinen Transformationsbedarf und nicht nur in der Automotive-Branche. Was wird 2021 bringen? Wagen Sie einen Ausblick?
Ja, ich denke, 2021 wird für uns alle genug Arbeit bringen. Allerdings bin ich nicht auf der Seite derer, die jetzt vielleicht einen großen Hype vorhersehen. Ich glaube, man muss das so ein bisschen zweiteilen. Es werden Corona-bedingt sicherlich eine Reihe von Insolvenzen eintreten, wo es schwierig ist, für einen Berater, aber auch für einen Insolvenzverwalter überhaupt eine Fortführung hinzubekommen. Ja, das wird halt im Gastronomiebereich sein, das wird vielleicht in der Hotellerie sein, das wird im Bereich Touristik oder sonst wo noch sein, das wird ganz schwierig sein. Das wird auch in anderen Bereichen so sein. Der entscheidende Punkt ist einfach, ist ein Geschäftsmodell, was ich heute betreibe, noch zukunftsfähig? Und das hat auch nicht unbedingt was mit Corona zu tun. Ja, es hat Geschäftsmodelle gegeben, mit denen hat man 20, 30, 40, vielleicht 50 Jahre sehr viel Geld verdient. Aber man weiß schon, nach vorne werde ich damit kein Geld mehr verdienen können.
Ja.
Ja, mein bestes Beispiel ist immer, ich habe in den letzten Jahrzehnten Ölstäbe für den Ottomotor oder für den Dieselmotor hergestellt. Was mache ich in Zukunft? Es braucht keine Ölstäbe mehr. So, deshalb ist das, glaube ich, das Wichtigste und daran mache ich auch fest, was wird in diesem Jahr passieren. Ja, wir werden viele Insolvenzen bekommen, wo wir Berater nichts machen können, wo ein Insolvenzverwalter nichts machen kann. Da wird es am Ende des Tages wahrscheinlich zu einer Liquidation kommen. So, und dann wird es allerdings sicherlich auch Unternehmensinsolvenzen gehen, gerade in Verbindung mit den gezahlten Corona-Hilfen, die erwarte ich eigentlich eher Mitte des Jahres, wenn die KfW-Kredite zum Beispiel wieder getilgt werden müssen. Es gab ja tilgungsfreie Monate. Die meisten haben diese Darlehen im Zeitraum April bis Juni, manche bis Juli vielleicht bekommen. Das heißt, dann setzen normalerweise die Tilgungen ein, sofern die KfW nicht wieder über Fristverlängerungen nachdenkt. So, und dann wird es in vielen Fällen so sein, was jetzt gar kein Vorwurf ist, dass die Planungen, die im Zusammenhang mit den Corona-Hilfen aufgestellt wurden, aus heutiger Sicht einfach zu optimistisch waren. Ich glaube, damals, und ich habe es selber in Fällen erlebt, wo ich Corona-Hilfen beantragt habe, ich habe auch unterstellt, dass es eine zweite und erst recht keine dritte Welle geben wird. Heute wissen wir, dass wir mindestens eine zweite Welle haben und alles daran setzen müssen, keine dritte zu bekommen. Das heißt, die Zahlen für das Jahr 2021
sind zu optimistisch gewesen.
Ja. Und jetzt wird es so sein, dass vielleicht ein höherer Kapitaldienst auf niedrigere Umsätze, auf niedrige Cashflows stößt. Und dann brauchen diese Unternehmen Hilfe. Aber das Wichtige ist, diese Unternehmen werden im Zweifelsfall eine Substanz haben. Die werden ein Geschäftsmodell haben, was in den nächsten Jahren auch noch trägt oder angepasst werden kann. Und das sind natürlich die spannenden Unternehmen, wo wir gerne helfen würden. Ja, das heißt, es muss Substanz da sein, es muss Zukunftsfähigkeit da sein. Dann macht es uns Beratern Spaß. Und ansonsten eben muss man leider sagen, gibt es nichts mehr zu sanieren. Ja, und das ist ja auch leider die Diskussion um diese Zombie-Unternehmen. Ich finde es auch nicht gut, dass man jetzt versucht, eben künstlich Dinge am Leben zu erhalten, die einfach nicht mehr lebensfähig sind. Ja, da kann man vielleicht den Herrn Darwin noch mal einfach zitieren. Da muss der Markt es eben selber regeln. Und da macht es auch keinen Sinn, da politisch einzugreifen. Ja. So sehr das im Einzelfall sicherlich wehtut, aber da sage ich lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.
Wir kommen zum Schluss unseres Gesprächs und ich komme noch einmal auf den Anfang zurück, nach knapp 20 Jahren in der Wirtschaft und weiteren knapp 20 Jahren bei Döbeln Consulting. Gibt es etwas, was Sie aus dem ersten Teil Ihrer Karriere vermissen und etwas, was Sie andersrum aus der Beratung nicht wieder hergeben wollen würden?
Also ich vermisse ehrlich gesagt aus der beruflichen Zeit als angestellter Manager im Nachhinein nicht wirklich was. Im Gegenteil, ich genieße jetzt meine Beratertätigkeit einfach vielfältig, weil ich morgens selten weiß, wie der Tag verläuft. Wenn ich in ein Mandat gehe, ist es immer ein anderes Mandat. Jedes Mandat ist anders. Ich treffe auf andere Geschäftsmodelle, ich treffe auf andere Menschen, ich treffe auf andere Charaktere, ich treffe auf andere Kulturen. Ja. Das macht das Leben eben wahnsinnig abwechslungsreich. Ja, und mir macht es unglaublich viel Spaß. Viele meiner Freunde sagen immer, Mensch, das kann dir doch nicht ernsthaft Spaß machen, als Sanierer zu arbeiten. Du musst doch nur negative Dinge tun. Du musst als Bittsteller bei den Lieferanten auftreten, als Bittsteller bei den Banken vielleicht auftreten. Du musst Leute entlassen, du musst dieses machen. So, das kann doch nicht wirklich Spaß machen. Dann habe ich gesagt, doch, es macht Spaß, wobei Spaß da der falsche Begriff ist. Aber ich finde es einfach toll, für jeden Schritt, den man schafft. Ja. Und meine Motivation besteht eben darin, dass man in einer Sanierung jede Woche oder sogar jeden Tag einen kleinen Schritt nach vorne kommt. Und diese Erfolgserlebnisse, die ganz schnellen auch, ja, die finde ich eben total motivierend. Und ich habe überhaupt keinen negativen Stress darin, dass ich jetzt gewisse Dinge eben tun muss, die tatsächlich in einem normal laufenden Unternehmen nicht gebraucht werden. Und die negativen Dinge, ja, sie müssen getan werden. Da bringe ich das Beispiel des Chirurgs. Ja, bei einer Blutvergiftung muss ich halt die Fingerkuppe vielleicht entfernen, um die Hand zu retten. Und so sehe ich es einfach auch. Manchmal muss man eben 10-15% der Belegschaft entlassen, um den Rest der Arbeitsplätze zu erhalten. Und von daher finde ich diese abwechslungsreiche Arbeit, die täglich immer anders verläuft, als man vielleicht geplant hat, finde ich einfach spannender. Ja. Und ich kann mir fast gar nicht mehr vorstellen, eine Routine zu haben, wo alle 14 Tage Vorstandssitzung ist, jedes Quartal der Quartalsbericht geschrieben werden muss, dann im Herbst der Planungskalender beginnt
nicht zu ihm passen.
Ja, und dreimal im Jahr Bankentermine stattfinden. Das würde mich nicht mehr auslasten. Das würde mir irgendwann auf Dauer zu langweilig sein.
Das nimmt man Ihnen ab und ich glaube, das war ein gutes Schlusswort. Herr Dr. Löhm, ganz vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, danke Ihnen. Vielen Dank.
Beyond Shift Happens ist eine Northern-Tech-Produktion. Northern-Techs intuitive Softwarelösung Pferdcamp hilft Ihnen dabei, Ihre Transformations- und Strategieprojekte stressfrei und erfolgreich umzusetzen. Mehr zu Beyond Shift Happens und Pferdcamp finden Sie auf northerntech.com und auf LinkedIn.